SWR aktuell, mondial.
Mit Utku Pasarkaya und Marc Kleber und unserem Mondial-Podcast kurz nach einem spannenden Wahlabend.
Im Konrad-Adenauer-Haus gibt es keine rauschende Wahlparty.
Also hier wird noch eifrig gefeiert, wird Currywurst gegessen, wird Bier getrunken. Hier sind sehr, sehr viele Genossinnen und Genossen noch da, denn im Moment ja auch leicht die Nase vorn zu haben, das lassen sich die SPDlerinnen und SPDler überhaupt nicht entgehen.
Ja, ein kleiner Eindruck vom Abend der Bundestagswahl, 26.09.2021, das war letzten Sonntag. Und diesen Abend hat unser heutiger Gast sehr aufmerksam verfolgt.
Nicht nur, weil der Abend so spannend war, sondern weil nach dieser Bundestagswahl sich das Leben komplett verändern wird für Jasmina Hostert, denn sie sitzt künftig als Abgeordnete im Bundestag.
Ja, herzlich willkommen, Frau Hostert, und herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir und auch nochmal ein Willkommen von mir. In unserem Podcast sind wir immer neugierig auf Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Wir sprechen mit Ihnen hier bei SWR aktuell über Ihre Geschichte, Ihre Ziele und was Sie bewegt. Deshalb wollen wir heute auch gar nicht viel über Parteipolitik sprechen, sondern über Sie und Ihre Geschichte.
Und jetzt stelle ich mir vor, Sie sind am Sonntagabend, Frau Hostert, in Ihrem Wahlkreis in Böblingen. Es ist kurz nach 18 Uhr, die erste Prognose kommt. Und jetzt wissen Sie, ich komme als SPD-Kandidatin in den Bundestag. Was war das Erste, was Ihnen durch den Kopf ging? Falls überhaupt Platz war für einen Gedanken.
Also es war erstmal natürlich ganz große Freude. Das ist der Moment, auf den man jetzt lange, viele Monate drauf hingearbeitet hat und Wahlkampf gemacht hat. Und dann kommen die Prognosen, die einfach nur gigantisch waren für uns als SPD und für mich dann natürlich auch toll war, weil ich damit dann auch wusste, dass ich ja diesen neuen Bundestag angehören werde. Ganz realistisch ist das noch nicht. Ich bin ja jetzt schon in Berlin heute und ich glaube, es dauert ein bisschen, bis man das realisiert. Aber an so einem Wahlabend freut man sich einfach. Aber es ist so eine, wie wenn man eine Tüte mit Süßigkeiten kauft, wo man nicht ganz genau weiß, was drin ist. Aber man freut sich auf diese Süßigkeiten. Es hört sich vielversprechend an, aber man weiß es nicht so genau. Aber die Freude ist groß. Ich habe auch die letzten zwei Nächte wenig geschlafen, weil man einfach so aufgeregt ist.
Kann ich mir vorstellen. Apropos, wie lang wird denn der Tag heute für Sie? Wann sind Sie aufgestanden und wann kommen Sie voraussichtlich ins Bett?
Also heute ging es tatsächlich. Wir hatten heute schon die erste Fraktionssitzung mit der jetzigen Fraktion und mit den neuen Mitgliedern. Und dann hatten wir noch einige andere Termine. Also mit dem offiziellen Teil sind wir für heute schon mal fertig. Und ich erhoffe mir einfach heute diese Nacht ein bisschen mehr zu schlafen.
Ja, am Sonntag, da waren Sie noch in Böblingen in Ihrem Wahlkreis. Und da stellt sich mir die Frage, war das wie in Berlin bei der SPD, also mit Currywurst und Bier oder doch mit Sekt?
Also nee, Currywurst war es nicht. Wir hatten so ein bisschen Fingerfood und unterschiedliche Sachen. Es gab Sekt, es gab Saftschorle. Vielleicht gab es auch Bier, aber ich bin keine Biertrinkerin. Deswegen habe ich da gar nicht so drauf geachtet. Es gab einiges. Wir sind eine vielfältige Partei und es gab für alle etwas.
Welches Getränk bräuchten Sie am Ende des ersten Tages heute?
Ich trinke wenig Alkohol. Insofern, ich trinke immer gern irgendwie eine Johannisbeerschorle. Da ist ein bisschen Sprudel dabei und Zucker und dann geht es mir ganz gut.
Jetzt springen wir einen ganz, ganz großen Sprung zurück in Ihre Vergangenheit. Wir haben, Utku Pasarkaya und ich, uns unterhalten über Ihre Geschichte. Wir fanden, es ist eine sehr außergewöhnliche Geschichte und den Beginn dieser Geschichte und was daraus geworden ist, das beschreiben Sie in Ihrem Wahlwerbespot zur Bundestagswahl.
Es ist der 19. April 1993. Ich stehe mit meinem Vater am Hauptbahnhof der damaligen Hauptstadt Bonn. Er hat einen Koffer dabei und ich einen Rucksack mit ein paar Puppen, mehr nicht. Mein Status: Kriegsflüchtling aus Bosnien und Herzegowina. Ich habe damals viel Unterstützung erfahren. Nun, 28 Jahre später, habe ich den starken Willen, in den Bundestag einzuziehen und selbst das Sprachrohr für diejenigen zu sein, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und Unterstützung benötigen.
Das ist Ihnen jetzt ja gelungen. Der Wille hat Erfolg gehabt. Sie sind im Bundestag. Und wenn Sie jetzt mal von diesem Tag heute, konstituierende Sitzung der neuen SPD-Fraktion, Wenn Sie von diesem Tag zurückblicken auf diesen Tag am Bahnsteig in Bonn und wenn Ihnen jemand damals gesagt hätte, du wirst in deinem Leben mal so weit kommen, Jasmina, du schaffst es sogar in den Deutschen Bundestag. Was hätten Sie dem geantwortet?
Ich hätte wahrscheinlich erstmal gar nicht gewusst, was der Deutsche Bundestag ist.
Klar.
aber das hätte ich niemals für möglich gehalten, weil wir natürlich damals dort an diesem Bahnhof standen, in diesem unbekannten Deutschland, was schon einen tollen Ruf hatte im ehemaligen Jugoslawien. Das war das Traumland überhaupt. Aber trotzdem so richtig gefreut habe ich mich nicht, in Deutschland zu sein, weil ich natürlich meine Heimat verlassen musste. Und wir waren ein bisschen überfordert mit dieser neuen Situation. Und vor allem habe ich eigentlich gedacht, wir kommen da an und bleiben ein bisschen und der Krieg geht ganz bald zu Ende und wir können dann wieder zurück nach Sarajevo kehren, meine Geburtsstadt und auch die Stadt, wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, wo die restliche Familie natürlich immer noch war und auch noch in diesem Krieg war. Insofern, also mein Wunsch war da noch ganz kurz nur in diesem zwar tollem, aber mir fremden Deutschland zu sein.
Wir haben ein paar Eckdaten gefunden auf Ihrer Homepage zu Ihrem Lebenslauf. Sie haben studiert Politikwissenschaft, Neuere Geschichte und Kunstgeschichte und Sie waren mehrere Jahre Geschichtsvermittlerin im Haus der Geschichte Baden-Württemberg.
Und wir haben wir haben total investigativ über Sie recherchiert, Frau Hostert. Wir haben nämlich Ihren Twitter-Account angeschaut und da beschreiben Sie sich selbst mit einigen Begriffen. Politikwissenschaftlerin, Mutter, Pazifistin, Feministin. Und dann kommen Ihre Funktionen. Stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Stadträtin, Regionalrätin. Und dann steht noch SPD-Bundestagskandidatin. Das Twitter-Profil müssen Sie jetzt aber dringend anpassen.
Ja, das stimmt. Dazu bin ich noch nicht gekommen.
Wir würden Sie gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Und deshalb wäre unsere Bitte, dass Sie ein paar Sätze vervollständigen. Wäre das okay für Sie?
Ja, natürlich.
Der erste Satz. In mein Abgeordnetenbüro, in das neue Abgeordnetenbüro in Berlin, das ich jetzt beziehe, nehme ich auf jeden Fall mit.
Fotos von meiner Familie, von meinem Partner, von meiner Tochter.
Am meisten freue ich mich auf?
Ach, das sind so viele Sachen. Ich tatsächlich auf diese Bundestagsarbeit allgemein.
Wenn so viele Sachen sind, wir begnügen uns auch mit einem Teilausschnitt. Sie müssen nicht alles erzählen.
Ich freue mich tatsächlich auf diese Ausschussarbeit und wirklich Volksvertreterin für den Wahlkreis Böblingen zu sein.
Ist schon klar, in welche Ausschüsse im Bundestag Sie kommen?
Noch nicht ganz. Das dauert noch ein bisschen. Bis festgelegt ist, wie groß die Ausschüsse sind, das wird sich noch ein bisschen ziehen nach den Informationen von heute, weil zuerst auch die neue Regierung gebildet werden muss und dann stehen wohl die Ausschüsse fest.
Dankeschön.
Da müssten wir dann vielleicht noch mal reden.
Frau Hostert, fehlen wird mir in Zukunft?
Mehr Freizeit.
Und möglicherweise auch mehr Schlaf.
Ja, das wahrscheinlich auch. Ja.
Als allererstes will ich
mich dafür einsetzen, dass wir die Kindergrundsicherung durchboxen. Damit wir, das ist eins meiner Themen, dass wir die Kinderarmut in Deutschland bekämpfen. Und da steht bei uns im Wahlprogramm, dass wir eine Kindergrundsicherung durchsetzen wollen. Und das wäre mir wirklich ein großes Anliegen.
Mir ist übrigens, weil Sie gerade die Kinder ansprechen, bei Ihrem Twitter-Profil aufgefallen, dass Mutter gleich an zweiter Stelle kommt nach Politikwissenschaftlerin. Ihre Tochter heißt Ella, richtig?
Ja, genau.
Und ist jetzt wie alt? 9 Jahre?
Die ist 9, ja.
Okay. Und was sagt die zu ihrem Wahlerfolg?
Die findet es super, aber sie fand es vor allem super, dass sie so lange wach bleiben durfte am Sonntag. Das fand sie immer toll. Ja, das findet sie gut, aber sie kennt ja schon, dass ich in der Kommunalpolitik unterwegs bin. Sie hat mir aber schon gesagt, Mama, ich glaube, ich will das später nicht machen, bitte verzeih mir. Ich finde das irgendwie nicht so interessant. Ihr seid da immer nur irgendwas am Diskutieren und am Besprechen. Das war ihr irgendwie, also sie konnte das nicht wirklich fassen, was das konkret bedeutet. Das ist halt nicht so ein konkreter Beruf, ja. Deswegen hat sie schon gesagt, das will sie nicht machen.
Also meine Tochter ist 8 und wenn ich der sagen würde, du Bundestagsabgeordnete, ist ein spannender Beruf, würde sie mich wahrscheinlich auch erstmal anschauen und fragen, warum.
Ja, das glaube ich, ja.
Ihre Geburtsstadt ist Sarajevo. Wie wichtig ist denn das Thema Herkunft überhaupt? Viele der Abgeordneten im Bundestag, die Migrationshintergrund haben, die machen ja nicht hauptsächlich Integrationsarbeit oder Arbeit in Bezug jetzt auf Menschen, die einwandern. Wie wichtig ist es bei Ihnen, wenn man Sie nach Ihren Zielen fragt?
Also es ist schon immer ein Thema, was das gehört einfach zu mir. Und ich habe dieses Thema immer im Rucksack und stehe auch immer zur Verfügung für diese Themen und werde tatsächlich auch oft darauf angesprochen. Das liegt sicherlich auch in meiner Biografie. Und mir ist es auch wichtig, ich gehe auch ganz offen mit meiner Biografie um, weil wenn man über Dinge nicht spricht, dann werden sie eben auch nicht thematisiert. Und ich denke, dass das Thema Migration und Integration ein Schlüsselthema auch ist, damit auch eine Gesellschaft funktionieren kann. Und deswegen spreche ich das oft an und spreche auch gerne darüber, auch über die Probleme, aber natürlich auch über die Sachen, die gut funktionieren. Aber es ist ein Teil meiner Identität. Sie haben ja gerade angesprochen, diese Stichpunkte, die ich auf Twitter zum Beispiel hatte. Man kann mehrere Identitäten haben und der bosnische Hintergrund ist ein Bereich meiner Identität.
Also ich bin mal ganz offen und sage, als wir über die Folge mit Ihnen gesprochen haben, habe ich kurz überlegt, kann man das überhaupt noch fragen? Ist es gut zu fragen oder nervt Sie das? Sie haben gerade gesagt, nein, ich will kurz erklären, warum ich das gedacht habe. 1993 sind Sie nach Deutschland gekommen. Also Sie sind jetzt quasi 30 Jahre hier, Sie sind aufgewachsen in Deutschland, Sie sind Deutsche, Punkt. Und dann dachte ich, boah, muss man diese Integrationsgeschichte denn immer noch über Jahrzehnte weitertragen? Sie sind hier, Sie sind ein Teil dieses Landes. Da kann man doch einfach mal auch diese Geschichte nicht journalistisch wieder nach oben tragen, oder?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, das kommt immer ein bisschen auch persönlich an. Ich verstehe diejenigen, die zum Beispiel hier geboren sind, dass die sowas total nervt. Bei mir ist es nochmal eben was anderes, weil ich tatsächlich 10 Jahre meines Lebens auch in Bosnien verbracht habe und einfach auch durch diesen Krieg und durch die Kriegsverletzung habe ich nochmal einen ganz anderen Bezug. Und wenn ich auf meinen Armverlust angesprochen werde, dann kommt natürlich Bosnien und dann kommt der Krieg. Also ich kann dieses Thema ja gar nicht ausklammern. Aber eigentlich ist schon das Ziel, dass wir dahin kommen, dass es ganz natürlich ist. Ich meine, wir sind so eine vielfältige Gesellschaft, auch gerade in Baden-Württemberg und der Region Stuttgart. Ich glaube, da haben 40% in der Region Stuttgart einen Migrationshintergrund, dass man dieses gar nicht großartig mehr darüber reden muss. Aber wir haben halt leider auch Kräfte aus dem populistischen, aus dem rechten Spektrum, die doch immer wieder dann versuchen, Migranten oder Flüchtlinge zu pauschalisieren, ihnen negative Dinge zu unterstellen. Und dann kann ich nicht einfach den Mund halten, dann muss man das Positive auch betonen, was es eigentlich bedeutet, in so einer vielfältigen Gesellschaft zu wohnen und wie viele Menschen mit Migrationshintergrund auch für Deutschland beigetragen haben, dass wir in so einem starken, tollen Land leben. Die gehören auch dazu. Und deswegen können wir leider das Thema Integration nicht ausklammern, sondern müssen nach wie vor dafür kämpfen, dass es eben Normalität wird. Und vor allem, wenn rechte Gruppen da sind, die das negativ auslegen, dann fühle ich mich erst recht verpflichtet, über dieses Thema zu sprechen.
Ich wollte Sie gerade nicht unterbrechen, aber vielleicht muss man ganz kurz noch erklären, Sie haben in Sarajevo bei einem Granatenangriff den rechten Arm verloren.
Ja, genau. Ja.
Und das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Grund, warum Sie dann auch mit Ihrem Vater nach Deutschland gekommen sind, weil diese Wunde einfach sich so verschlechterte, dass Sie eine Behandlung brauchten.
Genau, also das war eigentlich der Hauptgrund. Wir wären sonst nie aus Bosnien rausgegangen. Wir hatten tatsächlich die Hoffnung, dass dieser Krieg bald vorbeigeht. Und wir haben natürlich mitbekommen, dass vor dem Krieg oder auch in dieser ersten Kriegszeit viele geflohen sind. Aber wir hatten immer den Glauben, nee, das geht schon vorbei und das wird sich bald einrenken. Und dann, als ich meinen Arm verloren habe, ich habe natürlich gar nichts davon gewusst, dass sich jetzt diese Wunde entzündet hatte. Und warum wir jetzt fliehen, das wollten mir die Erwachsenen aus der Familie irgendwie nicht sagen, um mich wahrscheinlich nicht noch mehr zu beunruhigen. Und es hieß dann, ja, wir müssen Sarajevo verlassen. Und das war für mich übrigens schmerzvoller als dieser Armverlust. Also die Heimat zu verlassen Und die Familie, das fand ich viel, viel schlimmer, als tatsächlich meinen Arm verloren zu haben. Der in dem Moment war das natürlich auch eine grausame Erfahrung, aber im Krieg war man dann doch nach diesem Schock dann froh, dass ich überlebt habe. Also es sind einfach solche Extremsituationen, dass man kurz darüber trauert, dass der Arm weg ist, aber es sind einfach so viele Menschen dann wirklich gestorben und die waren gar nicht mehr da, sodass ich und meine Familie, dass wir gesagt haben, puh, das ist jetzt bitter, aber Hauptsache das Mädchen oder also Hauptsache ich lebe noch.
Boah, also muss ich einmal kurz durchatmen, muss ich ehrlich sagen, weil also nach so einem Verlust dann so eine Distanz auch dazu aufzubauen und so das zu versuchen, auch das, was irgendwie positiv daran ist, noch zu sehen. Eben, ich habe einen Arm verloren, aber nicht das Leben. Und das zu vergleichen mit den anderen, das finde ich schon eine starke Leistung. Also gerade als Kind, als Jugendliche.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich mein optimistischer Glaube, den ich irgendwie auch immer noch beigelegt habe, tatsächlich zu denken, ja gut, bemitleide ich mich jetzt mein ganzes Leben und trauere jetzt hinter diesem Arm, aber es bringt mir nichts, weil ich war ein Kind und hatte ja trotzdem noch das ganze Leben vor mir. Oder sage ich mir, okay, du machst das Beste aus dieser Situation. Und natürlich war das jetzt nicht so überlegt, wie ich es jetzt gerade, es war nicht so nüchtern. Ja, aber wenn ich zurückblicke, ich habe mich sehr stark bemüht, mit dieser Behinderung klarzukommen. Ich weiß, wo ich 10 Jahre alt war, dann hatte ich zum ersten Mal in Deutschland, es waren Schuhe mit Schnürsenkeln. Und ich wollte unbedingt mit einer Hand diese Schnürsenkel zu bekommen. Und ich saß da manchmal 10 Minuten, 15 Minuten, habe da rumgefuchtelt und versucht, diesen Schuh zuzumachen. Dann hat es nicht geklappt. Und dann am nächsten Tag wieder. Und ich habe mich geärgert, dass es nicht geklappt hat. Und dann irgendwann hat es geklappt. Und das waren so kleine Erfolge für mich, wo ich mir dann bewiesen habe, ja, das geht auch, aber du musst dich halt ein bisschen anstrengen. Und das sind eigentlich ganz gute Eigenschaften. Also das versuche ich auch meiner Tochter beizubringen, nicht sofort aufzugeben. Und man darf auch mal scheitern und sich ärgern, aber man muss am nächsten Tag wieder aufstehen und sagen, so, jetzt versuche ich es nochmal.
In der Beschreibung über Sie steht auch, Sie haben kein Auto, aber Sie fahren kurze Strecken mit dem Fahrrad. Also in irgendeiner Weise schaffen Sie es sozusagen, dass Sie das in dem Alltag wenig behindert oder dass Sie damit zurechtkommen.
Ich habe ja auch tatsächlich, ich habe einen Führerschein, so ist es nicht. Ich brauche nur das Auto nicht. Und mit dem Fahrrad bin ich schon als Kind mit 2 Armen gefahren und das war für mich ganz klar, dass ich mich danach auch wieder aufs Fahrrad setze und Fahrrad fahre. Also einfach versucht, diese neue Situation, ja, das Beste draus zu machen und nicht mich jetzt zu schonen. Und ich wollte auch nie, dass mich die Erwachsenen schonen. Das fand ich immer ganz furchtbar. Also so dieses, ach nee, das kann sie doch nicht. Und also wenn mir jemand schon so kam, solchen Leuten bin ich meistens dann aus dem Weg gegangen, weil mich das eher runtergezogen hat. Also ich fand es dann lieber, ich war lieber dann mit Menschen umgeben, die gesagt haben, ja, ne, du, wenn du Hilfe brauchst, dann meldest du dich, als die mich dann schon sozusagen in Watte packen. Und ja, und dann lernt man tatsächlich damit umzugehen. Und es ist für mich auch so, ich denke da ja gar nicht dran. Ich habe völlig vergessen, dass dieser Arm fehlt. Ganz selten fällt es mir auf, irgendwie, wenn irgendwas mal nicht gehen sollte. Ach, es stimmt, ja, mit 2 Armen wäre es wahrscheinlich jetzt einfacher. Aber ja, es ist kein großes Thema, sage ich mal, in meinem Alltag. Ich habe mein System, wie es funktioniert und
mehr. Sie sind heute Präsidentin des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes. Das heißt, Sie fördern auch letztendlich Menschen, die eine Behinderung haben.
Ja, und die sind tatsächlich, also für mich nochmal, diese Personen auch nochmal kennenzulernen, die sind für mich dann auch nochmal Vorbilder. Also diese aktiven Sportlerinnen und Sportler, die nochmal im Sportlichen diesen Ehrgeiz haben, mit dieser Behinderung, also so die ihre Leistung nach vorne zu stellen, das hat mich auch nochmal richtig beflügelt.
Wir kommen gleich nochmal zurück auf das, was Ihnen jetzt als Bundestagsabgeordnete wichtig ist. Ich würde nochmal gerne auf die Zeit blicken, als Sie angekommen sind und die Brücke nach heute schlagen. Denn 1997 ist Ihr Vater, so hatte ich es gelesen, wieder zurückgegangen nach Bosnien. Und Sie sind hier geblieben. Sie sind hier heimisch geworden. Was hat Ihnen geholfen, heimisch zu werden, was Ihr Vater hier nicht gefunden hat?
Ich glaube, der Vorteil ist einmal tatsächlich, wenn man als Kind in eine neue Gesellschaft kommt. Als Erwachsener tut man sich da schon schwer. Und mein Vater ist jemand, der sehr stark auch seine Heimat geliebt hat. Also wir hatten ja ein glückliches Leben in Sarajevo. Und er konnte sich als erwachsene Person irgendwie nicht hier wiederfinden. Ich glaube aber auch, dass ihn natürlich der Krieg auch geprägt hat. Ja, er hat auch eine Zeit lang an der Front gekämpft. Dann musste er miterleben, dass sein Kind einen Arm verliert. Das war, glaube ich, für ihn letztendlich schlimmer als für mich, dieses Gefühl zu haben, ich kann mein Kind nicht oder ich habe mein Kind nicht beschützt, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja, dafür konnte er nichts. Wir waren im Krieg. Das hätte immer und zu jeder Zeit passieren können in diesem belagerten Sarajevo. Das hat es ihm schwer gemacht und er musste wieder zurückkehren. Ich bin dann in Bonn geblieben mit der Frau Hostad, das war eine pensionierte Lehrerin, bei der wir in ihrer Einliegerwohnung gewohnt haben. Und eigentlich sollten wir da nur kurz bleiben, bis wir selber irgendwie eine Wohnung finden und einen Aufenthaltsstatus bekommen. Und sie hat sich stark um mich gekümmert. Wie gesagt, sie war pensionierte Lehrerin und hat mir da auch mit der Schule geholfen. Und ich habe sehr schnell in der Schule Anbindung gefunden. Also ich war auch neugierig, wollte auch wissen, wo bin ich hier, wer sind diese Menschen? Ich habe die Sprache relativ schnell gelernt, kam auch überraschenderweise nach einer kurzen Zeit von der Grundschule aufs Gymnasium. Und ich habe mich sehr schnell integriert und 97, das wäre für mich ganz, ganz blöd gewesen, wäre ich dann wieder zurück nach Bosnien gegangen.
In Ihrem Wahlwerbespot, da sprechen Sie über diese Fluchterfahrung und betonen ja, wie wichtig es ist, dass man Unterstützung bekommt. Sie sind dem Leben gegenüber neugierig, Sie sind dem Leben gegenüber positiv, aber Sie hatten auch diese Unterstützung von der Lehrerin Frau Hostad. War diese Unterstützung ein Schlüssel auch für Ihren Erfolg in Deutschland?
Bestimmt, bestimmt. Also einfach dieses Gefühl zu haben, dass sich jemand für einen einsetzt. Und sie hat uns vor allem auch begleitet bei diesen ganzen Terminen beim Ausländeramt, wo man da tatsächlich sich irgendwie wie ein Mensch zweiter Klasse vorkam, als Flüchtling, wo man irgendwie betteln musste, dass man bleiben darf. Und ich weiß noch, die Frau Hostad, die hatte schon sozusagen die Pflegschaft für mich übernommen gehabt. Und sie hat auch finanziell alles dann für mich übernommen. Und trotzdem kriegte ich diese Aufenthaltsgenehmigung nicht. Ja, das ist uns einfach auch nicht eingeleuchtet. Warum? Ich fand das unglaublich befremdlich und auch gemein, ja, warum man irgendwie versucht hat, mich wieder nach Bosnien abzuschieben. Das fand ich ungerecht. Und da sind wir eben bei dieser Frage der Gerechtigkeit. Das hat mich dann letztendlich auch zur Sozialdemokratie geführt, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass man mir diesen Stempel aufbürgt. Ich bin das Flüchtlingskind und ich bleibe das irgendwie ewig und ich komme da aus dieser Falle nicht raus. Und sie hat dafür gekämpft und auch andere. Also wirklich, es waren ja viele, die sich in diesem Flüchtlingsnetzwerk organisiert haben, die nicht nur für mich, sondern auch eben für andere Flüchtlinge gekämpft haben. Und das fand ich faszinierend, dass Menschen sich für andere einsetzen, einfach so, ohne irgendwas dafür zu verlangen, sondern einfach aus ihrer Ethik und Einstellung heraus. Das fand ich klasse und das ist auch etwas, wo ich denke, ja, jetzt bin ich in der Politik und das möchte ich auch sein. Ich möchte auch das Sprachrohr für die sein, die in anderen Fallen feststecken und da nicht richtig rauskommen. Und ich hoffe, dass ich das tatsächlich die nächsten 4 Jahre auch machen kann. Das ist mir ein großes Anliegen.
Sie haben gerade das Bild verwendet, ich habe einen Stempel aufgedrückt bekommen. Und so ein ähnlicher Gedanke ging mir durch den Kopf, als ich einen Artikel gelesen habe aus einer Zeitung hier aus der Region. Der ist inzwischen 3 Jahre alt, der ist also 2018 erschienen und hat die Überschrift Die Asylantin. Da musste ich schon mal einmal scharf die Luft durch die Zähne ziehen, weil ich diesen Begriff schwierig finde, aber als Überschrift über eine Lebensgeschichte noch schwieriger. Und dann steht in diesem Artikel, ich zitiere mal, Flüchtlingskind, körperbehindert, alleinerziehende Mutter, nutzt eine spannungsvolle Biografie, wenn man als Sozialdemokratin vorankommen möchte. Und jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, Frau Hostad, ich hätte mich nicht getraut, diese Frage zu stellen, weil ich sie wirklich super schwierig finde. Da geht es ja dann nicht mehr um Fähigkeiten, sondern um ein irgendwie nicht mehr veränderbares Merkmal. Aber Sie haben die Frage trotzdem damals beantwortet.
Ja, ja. Also ich fand natürlich auch diese Überschrift, die habe ich, denke ich mal, als provokativ empfunden, dass man tatsächlich angelockt wird, diesen Artikel zu lesen. Ja, klar, es ist, kann man so oder so sehen, ne? Aber wenn natürlich so eine Überschrift steht, dann sind wahrscheinlich die Leute neugierig und denken sich, aha, was ist da jetzt für eine Geschichte dahinter?
Jetzt muss mir die Frage, wenn Sie sie jetzt nochmal beantworten wollen, vielleicht trotzdem nochmal stellen, weil sie ja im Raum steht, ne? Also hat Ihnen das, was Ihnen dieser Artikel da als Eigenschaften zuschreibt, Flüchtlingskind, körperbehindert, alleinerziehende Mutter, irgendwie genutzt oder waren das Hindernisse auf Ihrem Weg in den Bundestag?
Ich weiß nicht, ob es mir genutzt hat oder ob es Hindernisse waren. Das ist ein Teil meiner Biografie. Gut, das Alleineziehen, das war eine relativ kurze Zeit, das bin ich nicht mehr. Und es ist ganz schwer rauszufriemeln. Es ist ein Teil meiner Biografie und das, wie bei anderen Biografien auch Teile dazugehören. Also es hat mich natürlich geprägt und wäre meine Biografie anders verlaufen, wäre ich ein anderer Mensch, hätte andere Einstellungen, das Leben wäre anders verlaufen, das kann ich schwer sagen.
Ja, vielleicht die Frage nochmal andersrum gestellt, Frau Hostert. Hatten Sie Vorbilder?
Nee, ich habe tatsächlich, also die Frau Hostert hat mich da sehr geprägt. Sie war jemand, der sehr positiv auch durchs Leben gegangen ist und viel Optimismus ausgestrahlt hat. Sie hatte eine Nierenkrankheit, also sie war viele Jahre auch Dialysepatientin und trotzdem hat sie sich so an den Tagen, wo diese Dialyse nicht stattgefunden hat, hat sie irgendwie das Beste aus den Tagen gemacht. Sie hat mir gezeigt, wie man auch mit so schwierigen Situationen trotzdem das Beste draus machen kann.
Ja, jetzt gucke ich gerade in meinem...
Jetzt blättern wir gerade in unserem Manuskript, damit wir die nächste Frage finden.
Aber ich glaube, ich habe sie gefunden.
Wir springen nämlich so ein bisschen, weil wir immer ganz froh sind, wenn sich unser Podcast so etwas als Gespräch auch entwickelt und wir nicht einfach nur Fragelisten abhaken.
Genau. Und Stichwort Bundestag. Da sind ja die Redezeiten ziemlich streng begrenzt und werden überwacht. Wir machen das jetzt mal genauso. Was können Sie uns in einer Minute über Ihre Pläne sagen?
Ich lege mal los. Ab jetzt.
Meine Pläne für die Legislaturperiode sind natürlich vor allem Volksvertreterin zu sein. Ich bin in dem Wahlkreis Böblingen ja gewählt. Und es geht mir darum, tatsächlich nicht nur in Berlin zu sein, sondern weiterhin vor allem im Gespräch zu bleiben mit den Menschen vor Ort. Natürlich vertrete ich als Sozialdemokratin viele soziale Themen und auch gerade die Menschen, die es vielleicht nicht so einfach im Leben haben. Und das habe ich mir fest vorgenommen, da das Sprachrohr zu sein. Konkret sind das, ich hatte es ja eben schon gesagt, die Kindergrundsicherung, die eingeführt werden muss, dass wir den Mindestlohn erhöhen wollen, ist ein Thema, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, das ist ganz wichtig für unsere Region, dass wir im Gesundheitssektor, im Pflegebereich die Rahmenbedingungen verbessern. Also das wären jetzt mal einfach mal ein paar konkrete Themen, damit das jetzt nicht ausartet.
Wow. Frau Hostert, ich habe ja wirklich
mitgestockt. Ich übe das ja auch immer.
Chapeau, eine Minute und 2 Sekunden. Das ist quasi eine Punktlandung. Aber da Sie es gerade angesprochen haben, wenn Sie sagen, Sie wollen Volksvertreterin sein, das ist ja immer wieder ein Thema, wie vertreten denn Parlamente in ihrer Zusammensetzung die Bevölkerung? Das gibt es auch als Kritik am Bundestag, dass da nicht alle gesellschaftlichen Gruppen wirklich repräsentiert sind. Wir haben mal ein bisschen nachgeschaut auf der Seite des Bundestages. Im neuen Bundestag sind 735 Abgeordnete. Davon sind 2/3 Männer und 1/3 der Abgeordneten Frauen. Also kann man schon mal sagen, Frauen sind eher unterrepräsentiert.
Ja, aber das liegt nicht an der SPD-Fraktion. Wir haben nämlich quotierte Listen und bei uns sind 50-50% vertreten von beiden Geschlechtern. Das liegt eher an den liberalen, konservativen und den Rechtsaußen.
Wir wollten ja gar keine Parteipolitik machen in diesem Podcast, Frau Hostert.
Also ich werfe noch eine zweite Zahl in den Ring, Frau Hostert. Also nach meinen Recherchen sind es bei der SPD jetzt unter den Abgeordneten 42% Frauen.
Ah, okay, ja, aber fast.
Genau.
Fast 50-50. Ja, wir haben eine Quote von 40%, also die ist dann schon mal erfüllt.
Und was wir nicht gefunden haben, was ja auch ganz schwer überhaupt in Zahlen zu erfassen ist, ist die Frage, wie viele der Abgeordneten im neuen Bundestag Migrationshintergrund haben. Haben Sie sich damit beschäftigt?
Also mir ist heute schon aufgefallen, die neuen Abgeordneten, das sind insgesamt 104 in der Fraktion, also es sind sehr, sehr viele, waren einige wirklich mit einer Migrationsgeschichte, ganz, ganz unterschiedlich, von überall, entweder die Eltern, die als Gastarbeiter kamen oder wo sie selber gekommen sind. Also es ist schon aufgefallen, da hat sich schon was positiv verändert.
Der Mediendienst Integration hatte 2017, also vor 4 Jahren, als der alte Bundestag startete, mal nachgeschaut. 709 Abgeordnete, 58 mit sogenanntem Migrationshintergrund. Jetzt sind es ein paar mehr, so wie Sie sagen, aber reicht das oder ist es auch ein Ziel von Ihnen, dass Sie sagen, Menschen mit einer Migrationsgeschichte, die müssen einfach noch stärker in der Politik mitmischen, auch in den Parlamenten?
Ja, wir müssen auf jeden Fall dranbleiben, weil wenn man sich jetzt auf dem ausruht, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die konkreten Zahlen sind, dafür sind jetzt einfach 2 Tage nach der Wahl zu wenig. Wenn man sich jetzt darauf ausruht, dann wird die Zahl wieder abnehmen. Ja? Also man muss dieses Thema weiterhin betonen, damit die Zahl entweder so bleibt, wie sie ist, oder eben noch weiterhin gesteigert wird. Das repräsentiert eben auch unsere Gesellschaft. Das soll ja auch der Bundestag. Und Menschen mit Migrationshintergrund müssen eben auch vertreten sein, damit diese Vielfalt auch gesehen wird. Ich glaube übrigens, dass es auch ganz wichtig ist für Menschen mit Migrationshintergrund. Ich erlebe das ja selber gerade, dass mir aus dem ex-jugoslawischen Raum so viele Menschen auch schreiben, wie toll sie das finden, dass ich im Bundestag bin. Und meine Hoffnung ist, dass dadurch die Integration dann noch besser gelingt. Ja, weil wir haben natürlich auch Gruppierungen, die sich so ein bisschen zurückziehen und in ihren Subkulturen leben. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, Integration bedeutet für mich nicht Assimilation, dass man also alles aufgeben muss von der Herkunft her. Aber es bedeutet für mich auch nicht, dass ich komplett in meiner Subkultur lebe, sondern es ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich wünsche mir, dass viele sich auch in dieser Gesellschaft aktiv beteiligen. Nur so funktioniert Integration.
Es gibt ja diese Initiative Brand New Bundestag. Haben Sie die sich schon mal angeguckt? Die versucht ja auch, die Vielfalt in der Gesellschaft in den Bundestag zu bringen und unterstützt da Kandidatinnen und Kandidaten.
Ja, ich hatte tatsächlich auch mit denen Kontakt und auch Gespräche und fand es toll, was sie gemacht haben, wenn man da einfach auf Profile aufmerksam wird, die eben auch eine spannende Biografie haben. Es ist ein gutes Projekt.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Thema Migration und Flucht. Und zwar deswegen, weil am Freitag, dem 1. Oktober in diesem Jahr, der Tag des Flüchtlings ist. Was bedeutet denn für Sie mit Ihrer Geschichte, über die wir vorhin ja gesprochen haben, dieser Tag?
Ja, es erinnert mich natürlich an meine Geschichte. Und ich denke, dass wir die Verpflichtung haben, die Menschen, die in Not sind, also Flüchtlinge, die vor Krieg auch fliehen oder in Konfliktregionen leben, dass wir diese Menschen unterstützen und ihnen auch helfen. Und es bewegt mich, wenn ich sehe, wie viele Menschen auf der Flucht sind und vielleicht auch nicht dieses Glück haben werden, das ich dann letztendlich hatte. Und ich frage mich immer, was wird aus diesen Kindern werden, die ewig als Kinder irgendwo nie ein Zuhause finden, nirgends ankommen, sondern in Flüchtlingslagern da groß werden. Es frustriert mich. Wir müssten da noch aktiver werden als Europa, aber natürlich auch als Deutschland.
Also wenn ich jetzt auf die letzten Wochen blicke, dann muss ich sagen, das, was mich sehr berührt hat, auch empört, sind die Bilder aus Afghanistan bei der Evakuierung, all das, was in den Wochen vorher nicht passiert ist. Wie ging es Ihnen denn, als Sie diese Bilder gesehen haben?
Also ich fand es auch sehr grausam tatsächlich, dass die Situation so eskaliert ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir viel stärker uns einbringen müssen, ist dieses tatsächlich gucken, was ist in einem Land, wie ist die Situation? Und wenn man merkt, oh, da spitzt sich was zu, dass man schon vorher handelt und humanitäre Hilfe leistet und nicht erst dann, wenn die Katastrophe komplett ausbricht. Das kann man vermeiden. In vielen Fällen kann man es vermeiden. Man muss aber natürlich sehr aufmerksam sein, weil jede Krisenregion sehr speziell auch ist. Ich weiß aber, dass es auch nicht immer einfach ist, ja, weil gerade in der Außenpolitik, ich glaube, die ist eins der schwierigsten Bereiche in der Politik. Das können wir nicht selber beeinflussen, wie zum Beispiel, wenn ich ein Gesetz auf den Weg bringe, was nur Deutschland betrifft, dann weiß ich ungefähr, wie sich das dann weiter auf den Ebenen verteilen kann. Aber im Ausland bin ich immer von anderen Akteuren abhängig, von der Regierung dort vor Ort, von den Gegebenheiten und natürlich, wenn das Krisenregionen sind oder Kriegsgebiete, da herrschen auch nicht wirklich Regeln und man weiß eben nicht, was vielleicht morgen passieren kann. Also es ist ganz, ganz schwierig. Und ich weiß, dass ich noch damals als Kind mich immer gefragt habe, warum lässt man eigentlich diesen Krieg in Bosnien so lange laufen? Ja, wieso 4 Jahre? Wir haben uns gewünscht, dass Europa da viel schneller aktiv wird. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Es mussten dann die Amerikaner aushelfen. Aber warum 4 Jahre? Man hätte doch diesen Krieg viel früher beenden müssen. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, die in diesen Kriegsgebieten wohnen. Die wünschen sich, dass ihnen geholfen wird, weil letztendlich können sie ja nichts dafür, dass irgendwelche paar Leute da aus diesem Krieg dann auch noch Profit schlagen und nur bestimmte Interessen vertreten.
Also das ist ein Thema, da können wir, glaube ich, schon über Afghanistan und die Rolle der Bundesregierung und anderer Länder einen Abend lang diskutieren, Frau Hoster. Ja. Das machen wir jetzt nicht.
Nee.
Wir reden lieber nochmal über Sie und Ihre nächsten 4 Jahre im Bundestag.
Vielleicht nochmal ganz persönlich die Frage, wenn Sie jetzt so stark in der Öffentlichkeit stehen, wie groß ist da Ihr Wunsch, dass Ihre Geschichte auch so eine Ermutigung oder ein Vorbild für andere ist, was man erreichen kann, wenn man hier eine Heimat findet in Deutschland?
Ja, ich hoffe das natürlich, dass das für andere in irgendeiner Weise auch ein Signal ist, so nach dem Motto, ach, sie hat das geschafft und dann könnte ich das auch schaffen, dass also in einer anderen Form, ja, weil natürlich jede Biografie anders aussieht, aber wenn ich Menschen ermutigen kann, dann freut mich das natürlich.
Sie sind jetzt für 4 Jahre in den Bundestag gewählt. Haben Sie schon Lampenfieber vor der ersten Rede oder ist das ein Mikrofon wie jedes andere Mikrofon? Und gleich noch die nächste Frage hinterher. Für Ihre erste Rede am Rednerpult im Bundestag, was werden Sie denn da als Glücksbringer einstecken?
Puh, also jetzt, wo Sie mir die Frage stellen und ich mir das vorstelle, dann bin ich schon aufgeregt. Aber das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Noch bin ich nicht aufgeregt, aber natürlich, sobald dieser Moment oder dieser Tag näher rückt, wird sicherlich die Aufregung sehr, sehr groß sein. Glücksbringer habe ich eigentlich gar keine. Ich verlasse mich lieber dann auf mich selbst.
Also wir gucken mal, wenn wir wieder miteinander reden, ob Sie dann bei der ersten Rede einen Glücksbringer dabei hatten oder nicht. Wenn Sie jetzt auf diese 4 Jahre gucken, was ist Ihr größter Wunsch dafür? Abgesehen davon, dass Sie natürlich sich mehr Schlaf wünschen und politischen Erfolg.
Naja, mein großer Wunsch ist schon, dass wir die Welt ein Stückchen besser machen und vor allem auch Deutschland sozialer und gerechter und dass wir konkrete Initiativen da auf den Weg bringen. Also dafür geht man auch in die Politik. Es ist nicht mein Ziel, irgendwie viel Aufregendes zu erleben oder Spaß zu haben, sondern ich will Verantwortung übernehmen und an der richtigen Seite sein und die richtigen Entscheidungen treffen.
Da braucht man aber einen langen Atem dafür, wenn man was in Gesetzesform gießen will. Das dauert ja manchmal Jahre, Frau Hoster.
Ja, das stimmt. Aber ich kenne ja solche Situationen. Und ich bleibe da dran, wie mit den Schnürsenkeln an den Schuhen. Da habe ich auch nicht aufgegeben und es hat irgendwann geklappt. Und ich glaube, man muss einfach auch eine Vision haben, wo man hin möchte. Und wenn es nicht sofort klappt, muss man eben dranbleiben. Und manchmal dauert es Jahre, manchmal erlebt man das vielleicht auch gar nicht, aber man bringt die Sachen zumindest schon mal auf den Weg.
Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen, vielleicht 2 wichtige Eigenschaften, die man als Politiker mitbringen muss, als Politikerin. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Jasmina Hostert, neu gewählte Bundestagsabgeordnete der SPD für den Wahlkreis Böblingen. Alles Gute für Ihre Arbeit und den neuen Lebensabschnitt.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Und wir sagen auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war SWR Aktuell Mondial.
Sie finden oder ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.
Und wenn diese Folge euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne.
In der nächsten Folge von SWR Aktuell Mondial starten wir dann mit unserer 4-teiligen Reihe zu 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei.
Aber für heute sagen Tschüss, Marc Kleber
und Utku Pasarkaya.